Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, einem Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds und ein Podcast, in dem wir über Kriminalfälle sprechen. Das heißt, liebe Leute, solltet ihr zu sensibel dafür sein oder vielleicht sogar zu jung, schaltet einfach ab, dann ist es wohl nicht das Richtige für euch. Fabian, jetzt mal so ein richtiges Intro mit Triggerwarnung. Wie fühlst du dich damit?
Da hat Daniel mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund genommen diesmal, denn heute hätte ich tatsächlich mit einer Triggerwarnung eröffnet, obwohl das gar nicht so mein Ding ist, aber der heutige Fall, der dreht sich um den Themenkomplex Verbrechen an Kindern und das ist ja ein sensibles Thema und das ist so eine Sache, wo tatsächlich der eine oder andere Probleme mit hat und deswegen, wie Daniel schon sagt, wenn da irgendwie Probleme bestehen, wenn ihr das nicht hören könnt, dann lasst diese Folge bitte aus.
Tatsächlich hat mir irgendwie so ein Internet-Delay, weswegen ich überhaupt nicht verstanden habe, was Fabian gesagt hat, aber ich vertraue ihm jetzt mal einfach. Ich habe nur irgendwas gehört, dann lass das lieber raus, keine Ahnung, vielleicht kann er in der Zwischenzeit auch einfach Witze über mich gemacht haben. Ich habe zum Thema Witze über jemanden machen, Fabian. Ich möchte mal kurz dir eine Line zitieren. Was fährst du zurzeit? Sitze im Porsche TechArt statt mit 40 vor einem Podcast-Setup. Und das ist von SSIO, der dir wahrscheinlich in irgendeiner Weise was sagt. Und ich habe das jetzt gerade irgendwie, dieser Track ist vor kurzem rausgekommen, gehört und vor ein paar Tagen irgendwie so ein Post bei Insta auch gelesen. Es war eigentlich so nach dem Motto, woran erkennst du, dass du 40 bist, das und ein eigener Podcast. Wie denkst du darüber? Also mich hat das so ein bisschen zum Denken angeregt. Ist das so ein Ding für 40-Jährige? Was meinst du?
Ich denke, das ist ein Ding, das sich durch alle Altersgruppen zieht. Also klar, das betrifft die absoluten Boomer, die nochmal irgendwie rausgehen und die Welt erklären möchten, genauso wie irgendwie Gen Z-Leute, die ihre Sicht der Dinge rauslassen möchten. Es ist halt heutzutage einfach viel leichter, Medien zu schaffen, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Aber ich glaube, dass Podcasten so ein Ding ist, das sich durch wirklich alle Altersgruppen zieht. Ich glaube, da gibt's keine dominante Gruppe, sag ich mal.
Denkst du denn, also worauf ich jetzt ein bisschen hinaus wollte, dass das so eine logische Konsequenz ist sozusagen von der allgemeinen Mediennutzung? Also ich meine, guck mal, man hat halt alle Welt hat tolle Smartphones, die mittlerweile durch die KI Dinge retuschieren können, wie der letzte Photoshop-Crack. Jeder kann irgendwie TikTok-Videos machen, cool schneiden, alles Mögliche. Man ist dauerhaft Konsument und Produzent in der heutigen Welt. Und so dieses Social-Media-Ding, vielleicht verliert das so ein bisschen so das Interesse. Man sagt ja eigentlich jetzt schon, dass Facebook so ein bisschen, also wenn dann was für die Oldies ist, das, was früher mal Wer kennt wen wurde seinerzeit. Und da frage ich mich, ob das nicht irgendwie, sag ich mal, die logische Schlussfolgerung sozusagen ist, wenn man ohnehin irgendwie auch Medienproduzent ist als normaler Mensch, teilweise, zumindest wenn man sich quasi traut, in diese digitale Welt einzutauchen. Dass es dann vielleicht auch eine logische Schlussfolgerung ist, Podcast zu produzieren.
Facebook ist tot. Also ich habe mich ja auf Facebook auch lange bewegt und Facebook ist tot. Ich habe das vor 6, 7 Jahren schon bemerkt, so eine Abwanderung von Leuten eher hin zu Instagram. Instagram ist halt das hippere, das direktere Medium. Facebook ist tot. Wenn du auf Facebook bist, dann hast du eigentlich fast nur Wutbürger und Boomer und Fake-Accounts. Das ist wirklich so eine ganz, ganz komische Blase und Welt. Deswegen ist es auch so einfach, sich über Facebook irgendwie zu radikalisieren in irgendwelche Richtungen, weil das so eine krasse Echokammer geworden ist. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob das dazu beiträgt, dass man irgendwie verstärkt produziert. Ich kann da nichts zu sagen, aber produzieren ist ein gutes Stichwort, weil nämlich diese Woche ganz, ganz oft Fragen reinkamen, was jetzt mit Stockbrot ist, weil wir ja so ein bisschen angeteasert haben neulich mal in einer Folge. Wir wollten eigentlich letztes Wochenende aufnehmen, Daniel und ich, und das hat meine Arbeit hat uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Was ich euch sagen kann, ist Folgendes. Wir haben ein Logo, wir haben einen Jingle, also ein Intro-Outro-Mucke haben wir. Also wir sind quasi startbereit, wir werden auch starten. Wir haben beide so eine Liste auch mit Gesprächspartnern, die wir gerne so ein bisschen reinbringen würden. Erstellt jeder für sich und die ist mal mehr, mal weniger größenwahnsinnig. Also das sind mal bekanntere, mal weniger bekanntere Leute, wo wir denken, wir haben das Gefühl so, das könnten gute Gesprächspartner sein, interessante Gesprächspartner. Ich habe da jetzt schon ein paar angeschrieben, so von meiner Liste, um einfach mal zu gucken, ob da überhaupt generell Bereitschaft besteht. Also grundsätzlich sind wir ready und wir haben auch vor, das jetzt irgendwie bald zu starten. Die erste Stockbrot-Folge auf jeden Fall würde auch über den normalen Blutrauschkanal veröffentlicht werden, also den normalen Feed. Ob ich dann einen extra Stockbrot-Kanal aufmache oder wir das wirklich über Patreon machen, wie wir schon mal überlegt haben, das behalten wir uns noch offen. Ja.
So sieht's aus. Also meine Vorbereitungen sind auf jeden Fall abgeschlossen, Fabiano. Und ich könnte quasi direkt einsteigen. Also ich habe mein Part erfüllt. Das ist alles, das steht quasi. Ich könnte direkt jetzt die Folge 1 machen. Und ja, ich meine, das ist euer gutes Recht nachzufragen, wenn wir hier so dick die Werbetrommel rühren und dann auf einmal nichts kommt. Das ist schon echt, ist ungefähr so, wie wenn man irgendwie so ein Aldi-Plättchen hat und die Angebote gibt's dann doch nicht, weißt du?
Ich find's ja cool, dass die Nachfrage da ist. Und bevor wir jetzt aber irgendwie in diese Folge einsteigen, denn Daniel sprach ja schon davon, er kann Folge 1 könnte er starten. Er hat seine Vorbereitung gemacht. Ich habe natürlich heute auch meine Vorbereitung abgeschlossen. Aber bevor wir in diese Folge einsteigen, noch den kurzen gewohnten Werbeblock. Guckt so ein bisschen in unserer Instagram, in unseren Highlights. Da findet ihr Links zu allen möglichen Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ko-fi, Shop. Oder beispielsweise auch die Live-Termine, die dieses Jahr anstehen. Da findet ihr auch einen Link zu Podimo beispielsweise. 30 Tage kostenloses Podimo-Probeabo. Da könnt ihr uns auch mit unterstützen. Da kriegen wir auch so einen kleinen Obolus. Oder eben den legendären Holy-Link, wenn ihr da was bestellen möchtet. Tut das gerne mit dem Code Blutrausch5. 5 Euro Rabatt für Neukunden mit dem Code Blutrausch. 10% für Bestandskunden. Ja, und für die ganz hartgesottenen, da findet ihr auch die Amazon Wishlists, falls ihr uns irgendwie, weiß ich nicht, ein Bierchen spendieren wollt für eine Aufnahme.
Ja.
So.
Ja, ja, ja. Aber ganz kurz noch, es ist ein bisschen Running Gag bei uns. Ich habe immer noch was im Petto und du bist eigentlich schon weiter. Wo wir über SSIO sprechen, ne? Wie denkst du eigentlich über den Tod von Xatar?
Das macht mich unheimlich traurig, weil ich habe ja gesagt, diese Liste potenzieller Stockbrotgäste, die ist teilweise sehr größenwahnsinnig. Da stehen also auch Leute drauf, die relativ bekannt sind. Und auf meiner Liste stand tatsächlich auch Xatar. Ich hätte den angeschrieben und den gefragt, ob der Bock hätte, mit uns zu sprechen. Hätte er nicht gehabt. Der hätte wahrscheinlich nicht mal die E-Mail gelesen. Aber ich hätte es einfach versucht, weil ich den tatsächlich super interessant gefunden habe.
Ja, also tatsächlich habe ich nie so einen richtigen Draht zu seiner Mucke gehabt. Wobei ich zu seinen, sag ich mal, sehr uniken Stil schon irgendwie auch besonders fand. Definitiv, muss man sagen. So, und es gab ja diesen die Verfilmung von Fatih Akin, und der ja auch, Zitat, sowas sagte wie, das ist ein total wichtiger Film für mich und mir war gar nicht klar, wie krass diese Rap-Szene ist. Und. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Vielleicht mache ich das jetzt mal, ich habe keine Ahnung. Was ich jedenfalls noch sagen möchte, ist, dass ich jetzt quasi postmortem mir das erste Mal ein, zwei Interviews von dem angesehen habe und gemerkt habe, dass es eigentlich ein ganz liebevoller, netter Typ war offensichtlich. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe den erstmal so normal sprechen gehört und nicht irgendwie auf dem Tape, so auf dem Track gehört. Und das war, glaube ich, ein sehr intelligenter, netter, zuvorkommender Mensch. Also das finde ich sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, der hat ja auch einen unheimlich interessanten Werdegang. Der hat diesen ja, seine Mucke, die muss man jetzt nicht unbedingt mögen. Ich fand die teilweise ganz cool. Der hat ja diesen Goldtransporter überfallen, hat sich dann abgesetzt nach Russland, ist gesucht worden von Interpol, hat sich dann in den Irak abgesetzt, ist im Irak dann von irgendwelchen Milizen gefangen genommen und auch gefoltert worden, weil die halt wissen wollten, wo das Gold ist, hat das aber nicht verraten. Hat dann zurück in Deutschland dieses Goldmann-Imperium aufgebaut, also wollte so das sogenannte Goldmann-Haus in Köln bauen, am Barbarossa-Platz, glaube ich. So ein Kreativhaus für Künstler mit Studios, mit Lounges und so. Ist dann leider gefloppt, hat nicht funktioniert, aber hatte zwischendurch auch so eine eigene Köftemarke, also war ein sehr, sehr umtriebiger Geschäftsmann, ja. Und sicherlich auch kein dummer Mensch und eben sicherlich auch jemand, mit Definitiv. Dem man interessant hätte reden können. Möge er in Frieden ruhen.
So sieht's aus.
Ja. Ich muss noch was anderes kurz klarstellen, bevor wir in den Fall einsteigen. Übrigens zum Thema Stockbrot noch, aus Seriositätsgründen und weil wir dann ja über wirklich seriöse Themen reden, habe ich mir extra einen Schnurrbart stehen lassen. Ich hoffe, das ist, sieht man bei dir in der Kamera, ja, damit ich das umso besser präsentieren kann, worüber wir da sprechen.
Lieber Fabian, ich habe diese Evolution quasi live miterlebt und durchaus bei der letzten Folge ist mir schon aufgefallen, dass da was wuchert. Ich finde, wenn du so ganz seriös und auch traditionell machen würdest, also traditionell, was ich sehr befürworten würde, wäre einfach, wenn du diesen ganzen Rotz quasi unter der Lippe wegmachen würdest, dass du nur so einen einfach so einen ordentlichen Mustache, weißt du, das würde einfach mal ganz elegant aussehen.
Ja, einfach nur eine Schenkelbürste und dann so richtig, ja, richtig geil. Nee, das mache ich nicht. Aber ich muss noch eine Klarstellung raushauen, bevor wir in den Fall einsteigen. Eine Klarstellung zum letzten Fall. Das ist natürlich einigen Leuten von euch aufgefallen, unser Nachgespräch. Natürlich spielt nicht Julia Roberts in Taxi Driver mit, sondern Jodie Foster. Ich verwechsel die beiden immer. Ich weiß nicht warum. Und ich habe noch einen viel, viel schlimmeren Fehler gemacht. Ich habe nämlich auch die Opfer verwechselt. Es war nämlich nicht John Lennon, sondern es war Ronald Reagan. Wie konnte ich diesen Fehler machen? Und Staatsmann und Diktator, wie ich bin, habe ich jetzt hier diese Gegendarstellung rausgehauen. Ich habe irgendwie versucht, das Daniel in die Schuhe zu schieben, aber es geht einfach nicht. Also muss ich die Schuld auf mich nehmen. Es war Ronald Reagan.
Also du bist ein guter Staatsmann. Weißt du, in der richtigen Diktatur würdest du einfach Medienzensur betreiben und die letzte Folge schneiden.
Ja.
Beziehungsweise schneiden lassen wahrscheinlich.
Einfach den Mantel des Schweigens drüber breiten.
Genau.
So, wir sprechen heute über einen Fall, Daniel, der seinerzeit, wie gesagt, sehr, sehr viel Beachtung gefunden hat. Du hast mich kurz nicht verstanden im Intro. Ich habe gesagt, ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen, weil es sich um Verbrechen an einem Kind handelt, von dem wir heute sprechen. Es ist kein Cold Case, es ist ein gelöster Fall und es hat ein bisschen zeitaktuellen Bezug, denn der Täter ist seit 2022 aus dem Gefängnis entlassen worden und seit Mai dieses Jahres steht er unter keinerlei Führungsauflagen mehr. Also ist jetzt komplett ein absolut freier Mann.
Okay. Seit einem Monat ungefähr. Das ist schon krass. Also ich glaube es.
Ja, also absolut zeitaktuell.
Ja, genau. Also so nah waren wir zeitlich, glaube ich, noch nie.
Ja. Da kannst du dir denken, dass wir uns zeitlich etwas in der Zeit zurückbewegen werden, wenn der gute Mann jetzt quasi die Führungsauflagen verlassen hat. Wir sind am Montag, den 2. August 1993. Wir sind in Savona, einem knapp 1000 Einwohnerdorf in Steuben County, 100 Kilometer südlich von Rochester. Mir bekannt, weil ich da meinen Schüleraustausch verlebt habe. Das ist im US-Bundesstaat New York, also Ostküste oben Richtung Kanada quasi. Das ist so eine typische Kleinstadt, amerikanisches, dieses typische Amerikaner, wo alles so ein bisschen gleich aussieht, wo so, ja, in diesen Ostküstenstaaten gemäß die Häuser alle so diese Steinsockel haben und dann darauf aufbauen, so eine Holzaußenfront, alles sieht irgendwie gleich und angelegt aus. Und die Straße, in der die Familie Roby, auf die wir gucken werden, ihr Haus errichtet hat, eine vierköpfige Familie, die ist ganz pittoresk mit Ahornbäumen gesäumt, also eine wunderschöne Gegend. Da lebt man gerne als Familie. Das ist eine junge Familie, Vater, Mutter, zwei Söhne. Die Kinder sind 4 und 1,5 an diesem August 1993. Ja. An diesem Morgen gegen 9:30, da ist ein bisschen Stress im Haus. Es sind nur die Mutter und die beiden Kinder im Haus und es sieht ein bisschen aus, als ob es gleich regnen würde. Doreen Roby, die wägt das so ein bisschen ab. Die möchte ihren älteren Sohn Derek in so ein Ferienlager bringen. Das ist so einfach so eine Ferienbespaßung. Bei uns in der Heimatstadt, da gibt es diesen Abenteuerspielplatz Rabauki. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder gab es zumindest mal.
Kenn ich.
Das, und so ähnlich muss man sich, glaube ich, das hier vorstellen. Das ist einfach so ein Ferienlager, was quasi ohne Übernachtung funktioniert, was einfach in den Ferien konstant Bespaßung für die Kinder auf so einem großen Abenteuerspielplatz-Areal bietet.
Okay, verstehe.
Doreen ist, wie gesagt, an diesem Morgen so ein bisschen im Stress. Das Wetter zieht sich zu, sie muss so ein bisschen entscheiden, bringt sie Derek in dieses Camp oder bespaßt sie ihn zu Hause? Bringt sie ihn in das Camp? Und was macht sie mit ihrem kleinen Sohn, dem 1,5-jährigen Dalton? Der ist so ein bisschen unruhig, der hat Hunger, der knöttert rum und sie weiß nicht so richtig, was sie tun soll. Und Derek, der 4-Jährige, nimmt ihr so ein bisschen die Entscheidung ab und sagt, dass er selber zu diesem Ferienlager gehen wird, dass sie ihn nicht bringen muss, sie soll sich um Dalton kümmern, sie soll sich nicht stressen. Die 300 Meter, die legt er alleine zurück. Sie ist dann auch sehr dankbar, dass ihr Sohn...
Da zieht sich in mir schon wieder alles zusammen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein 4-Jähriger 300 Meter mal eben darüber spaziert. Ja,
300.
Das stimmt doch.
300 Meter nicht. In einem Dorf, wo jeder jeden kennt, das ist ja im Prinzip.
Er ist 4 Jahre alt. Das ist, finde ich echt zu krass.
Ja. Sie ist sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr Sohn so rücksichtsvoll ist und irgendwie checkt, dass sie im Stress ist, und sie wägt auch das ab. Kann sie ihn diese Strecke alleine gehen lassen? Aber sie sieht dann kein Problem. Also ihr Sohn ist sehr bekannt in der Gegend. Die Nachbarn, die kennen ihn, der ist oft irgendwie draußen, spielt Basketball in der Einfahrt des Hauses, fährt mit seinem Fahrrad, winkt rumfahrenden Autos zu. Also so ein total offener, kontaktfreudiger Junge, und alle mögen ihn für seine offene und total liebesvolle Art. Und sie ist einfach der Meinung, okay, 300 Meter, Derek kennt hier jeden, und sie hat ihm auch eingebläut, geh niemals mit Fremden mit, lass dich am besten niemals auf Gespräche mit Fremden ein. Diese Sicherheitsformel, die scheint für sie dann auch irgendwie Sinn zu ergeben, und ja, sie weiß, es ist eine Strecke, die er kennt, es sind 300 Meter in dem Camp, kennt man ihn, da sind Aufpasser, sie wird ihn ja später auf jeden Fall abholen, es ist nur ein Weg, und so lässt sie ihn dann ziehen.
Nur diese Begründung, es zieht sich alles zusammen, das Wetter wird schlecht, ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt bringen soll. Und ach so, du möchtest alleine fahren, dann ist es in Ordnung, finde ich ein bisschen seltsam.
Ja, also es ist so ein bisschen so eine Diskussion morgens im Haus, weil es nach Regen aussieht. Das Camp findet aber statt. Es ist nur so, dass das bei Gewitter halt dann irgendwie gestoppt wird. Da müssen die Eltern die Kinder abholen oder die Kinder müssen nach Hause. Und
weil es so outdoor-mäßig ist, wie du gerade
sagst. Genau, und sie weiß halt nicht, lohnt es sich überhaupt, ihn zu schicken, aber es sieht zwar so ein bisschen nach Regen aus, aber es kann halt noch sein, dass es wieder aufklaren wird. Es ist keine Regengarantie gegeben.
Okay.
Sie ist dann jedenfalls froh, dass der kleine Mann sich alleine auf den Weg macht, und sie kümmert sich um Dalton, füttert den, versorgt ihn. Gegen 11, 11.30 Uhr beginnt es dann allerdings doch stark zu regnen. Und sie weiß jetzt also, okay, sie wird ihren Sohn abholen müssen. Das wird auf jeden Fall abgebrochen, das Camp. Und sie fährt schnell mit dem Auto rüber, um dann eben den Kleinen trocken nach Hause zu bringen.
Mhm.
Als sie ankommt, reagieren die Mitarbeiter des Camps verwirrt, denn sie haben den kleinen Mann nicht gesehen. Der ist nicht da gewesen, und sie fragt dann rum, hat keiner Derek gesehen, auch seine Freunde nicht, hat natürlich niemand, denn Derek ist niemals bei diesem Ferienlager angekommen, und so, ja, beginnt quasi dieser Albtraum für die Familie Roby, denn relativ schnell ist klar, Derek ist nicht angekommen, hat diese 300 Meter offensichtlich nicht zurückgelegt und ist aber auch niemand jetzt so von seiner Charakterart her, der irgendwie rumtrödeln und die Zeit vergessen würde oder der einfach irgendwo anders hingehen würde. Und irgendwie, dass er jetzt unterwegs noch bei Freunden irgendwie einen Halt gemacht hat, um die zu motivieren mitzukommen, ist auch ausgeschlossen, weil seine Freunde tatsächlich alle in diesem Camp zu finden sind. Es ist also relativ klar, dass da irgendwas passiert sein muss. Und
ja,
wie das in Kleinstaaten einfach so üblich ist, da beginnt relativ schnell dann auch eine Suche nach dem Kind. Ne? Nicht nur polizeilicher Art, sondern auch eben viele freiwillige Helfer tun sich zusammen. Wie gesagt, viele kennen den Jungen, der ist in der Nachbarschaft super beliebt. Und auch Leute, die ihn nur vom Sehen her kennen, kennen ihn halt vom Sehen. Wie gesagt, er hat oft an der Hauptstraße gestanden, so Autos zugewinkt, und diesen fröhlichen, blonden kleinen Mann, den kennt man einfach. Der gehört zum Stadtbild oder Dorfbild dazu.
Ja, verstehe. Ja, heftig. Das, sag mal, wie viel Uhr war es nochmal? Das hast du eben gesagt.
Er hat so gegen 9:30 das Haus verlassen, also 9.30 Uhr morgens, und gegen 11:30 will sie ihn holen, aber findet ihn nicht. Also das Zeitfenster ist auch relativ gering.
Also auch ganz, ganz überschaubares Zeitfenster, ja. Okay.
Es gibt eine relativ groß angelegte Suche. Die Familie wartet zu Hause, um sich so ein bisschen, ja, Gedanken zu machen, wo er sein könnte, telefonieren rum. Die möchten dann auch da sein, falls er doch noch nach Hause kommt, falls er doch noch irgendwo rumgetrödelt hat. Und so gibt man sich halt gegenseitig zu Hause Mut und Kraft, und die Suche wird in erster Linie von, ja, Freiwilligen und der Polizei bestritten. Die finden dann auch relativ schnell den kleinen Derek in einem Waldstück, das ja so ein bisschen einsam ist. Das ist jetzt einfach so ein kleines Waldstück, das nicht unbedingt, ja, für Fußgänger oder so dient, sondern ist einfach so ein, wie soll ich sagen, es ist halt da, aber es ist jetzt kein Ort, wo Leute Zeit verbringen, sondern einfach so ein kleiner Wald, der so ein Grundstück begrenzt. Also so sehr viel Gestrüpp, sehr viel Unterholz, nichts, wo man jetzt sich normalerweise aufhalten würde. Aber da findet man die Leiche des Jungen in Brombeersträuchern liegend. Also relativ schnell gefunden, relativ schnell auch klar, der ist tot. Und das Bild, das sich bietet, ist etwas bizarr, denn seine Lunchbox liegt auch da. Die Banane ist aus der Lunchbox herausgenommen und zerdrückt worden. Kool-Aid, ein Getränk, das ja, die Kinder in Amerika gerne trinken, so ein Pulver zum Aufschäumen, so eine Limonade, ist teilweise in sein Gesicht und auf seine Wunden gespritzt worden. Er hat starke Wunden am Kopf und am Brustkorb. Seine Schuhe wurden ausgezogen und neben seine Hände gestellt. Also er liegt so auf dem Rücken. Seine Hose ist heruntergezogen. Man kann aber erstmal nichts weiter feststellen. Und er hat eine große, er hat große Kopfwunden einfach.
Schrecklich.
Die Polizei stellt fest, dass er offensichtlich nicht da getötet wurde, wo er gefunden wurde, sondern auf so einem Weg, also an diesem Wald vorbei, an diesem Wäldchen vorbei führt ein Weg. Da wurde er offensichtlich überfallen und getötet und der Täter, wer auch immer es war, hat ihn dann in dieses Wäldchen hineingezogen, auf so eine Lichtung mit Brombeerbüschen, weil offensichtlich da das so ein bisschen, ja, die Auffindung vielleicht etwas verzögert hätte. Also, der ist an so einem Trampelpfad offensichtlich ermordet worden, aber dann quasi in dieses schwer begehbare Wäldchen hineingezogen worden, offensichtlich um eben die Auffindung zu verzögern.
Du hast gesagt, dass die, also eigentlich will ich nicht weitere Details hören, aber trotzdem ist es, glaube ich, jetzt hier wichtig, die Hose runtergezogen war. Gab es Spuren einer Vergewaltigung?
Ja, man, vor Ort kann man erstmal nichts festmachen. Man ist erstmal so ein bisschen, ja, ratlos, was dieses Bild da soll, ne? Also die zerdrückte Banane, das Kool-Aid, das auf ihn gespritzt wurde, und untersucht dann erstmal ihn in der Gerichtsmedizin und stellt dann fest, dass er offensichtlich mit einem Stein erschlagen wurde. Also es gibt Kopfwunden. Der Täter hat offensichtlich auf seiner Brust gekniet dabei, um ihn zu fixieren. Es gibt auch petechiale Einblutungen in den Augen. Also wir können von Gewalt gegen den Hals ausgehen. Also Würgen ist offensichtlich auch Teil des Ganzen gewesen. Er wurde vermutlich mit einem Stock penetriert, denn auch die Damenwände zeigen Risse. Aber es gab wohl in Anführungsstrichen nur diese Penetration mit einem Stock, nicht noch eine eigentliche Penetration, keine Spermaspuren, keine DNA-Spuren der Gestalt. Also es gab dann dieses Vorgehen, aber kein Geschlechtsverkehr zwischen Täter und Opfer, sage ich mal.
Boah, wer macht denn sowas?
Ja, wer macht denn sowas? Das ist natürlich die Frage, die jetzt in so einem 1000-Einwohner-Städtchen wie Savona einfach die Runde macht, ne? Das ist ganz klar. Da fragen die Leute sich, wie kann das sein, dass zwischen uns so eine Bestie lebt? Kann das überhaupt einer von uns gewesen sein? Ist es ein Fremder? Das muss ja eigentlich ein Fremder gewesen sein. Also so diese typischen Überlegungen, die wahrscheinlich bei so kleinen Ortschaften normal wären, bei so grausamen Verbrechen, ne? So dieses.
Aber ja, ist das denn so ein Ort mit relativ viel Durchlaufverkehr, weil es irgendwie, keine Ahnung, nahe größere Städte ist? Du hast gesagt, der Bundesstaat New York, kann sowas sein? Kommt man da durch?
Ja, die nächstgrößere Stadt ist Rochester, 100 Kilometer entfernt. Also da ist erstmal so weit und breit nichts. Das ist jetzt kein Ort, wo man unbedingt großen Verkehr hat. Das ist so ein ganz, ganz ruhig gelegener Vorort. Da kommt man eigentlich auch nur durch, wenn man da was zu tun hat.
Das heißt also, man müsste jetzt hier unterstellen, dass das, wenn es ein ortsfremder Täter gewesen sein sollte, er entweder zu Besuch war oder wirklich mit voller Absicht dorthin gereist ist, um eine Tat zu verüben.
Ja, gezielt auf der Jagd ist natürlich eine Möglichkeit, ne, dass jemand sich wirklich gezielt so ein Dorf sucht, das so ein bisschen abseits gelegen ist, weil da vielleicht auch, wie soll ich sagen, Kinder noch vielleicht ein bisschen argloser sind, ne, weil wo die Welt gefühlt nochmal in Ordnung ist, da lässt sich vielleicht leichter ein Opfer finden. Und das ist, glaube ich, so eine Überlegung, die Leute favorisieren. Also man will natürlich nicht, dass das jetzt irgendwer aus der eigenen Ortschaft gewesen sein könnte. Man sucht das Monster in Anführungsstrichen immer von außerhalb.
Hm, naja, klar.
Gerade nachdem bekannt wird, dass es da irgendwie, dass sich da auch sexuell an dem Kind vergangen wurde. Also da spätestens da ist dann einfach für die Leute klar, das muss einfach irgendwer gewesen sein, der außerhalb des Dorfes herkommt, der einfach hier gekommen ist, um das Verbrechen zu begehen.
Mhm.
Ja, für die Robies beginnt jetzt ein totaler Albtraum. Die stürzen so richtig in ein tiefes Loch, denn ihr Sonnenschein ist ermordet worden. Ne? Das ist ja, wie gesagt, dann auch eine super schlimme Tat. Gerade Doreen macht sich große, große Vorwürfe, denkt wohl in den Folgetagen auch mehrfach daran, sich das Leben zu nehmen. wird aber immer wieder so ein bisschen durch ihren kleinen Sohn Dalton, der 1,5 ist, dann daran erinnert, dass es sich gerade jetzt lohnt, weiterzuleben, eben für ihn auch. Und dass er eine Mutter braucht und einen Vater braucht und dass er halt vor allem auch Eltern braucht, die funktionieren, die jetzt nicht so sich in so ein Loch fallen lassen. Und das hat, glaube ich, beide Eltern, ich habe da mal ein Interview gesehen, das hat, glaube ich, beide sehr, ja, im Leben gehalten, dass sie eben noch den kleinen Mann hatten, auf den sie dann auch noch aufpassen mussten. Und ja, der es nicht zugelassen hat, dass sie sich so hängen lassen, weißt du? Also verständlicherweise hängen lassen.
Auf so einer kindlichen Art, ne? Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass das so war und dass sie letztendlich in dem Moment auch gemerkt hat, dass sie halt für ihr Kind da sein muss. Und ich meine, der kleine Mann hat seinen großen Bruder verloren, weißt du? Wenn er jetzt auch noch seine Mutter verloren hätte, dann wäre es ja einfach noch schlimmer gewesen. Also insofern, so hart es auch ist, hat sie dann die Verantwortung, beide haben dann die Verantwortung übernommen, ne?
Ja, genau. Ja, die Anteilnahme im Ort und in den Nachbarorten ist riesig. Es gibt Briefe, es gibt Anrufe, es gibt Menschen, die einfach so vorbeikommen, die ihr Beileid ausdrücken, ihre Anteilnahme ausdrücken, die ja ihre Hilfe anbieten, die halt beispielsweise anbieten, ja, man kann einkaufen gehen, man kann bei Haushaltsarbeiten helfen oder bei Instandhaltungsarbeiten, wenn die Familie sich nicht danach fühlt, dann kann man ihnen unter die Arme greifen, den Rasen mähen, Einkäufe machen, für sie kochen. Also es gibt eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft, die, glaube ich, auch sehr, sehr gut tut und die sehr aufrechterhält und denen auch so ein bisschen den Glauben an die Menschheit auch so ein bisschen aufrechterhält. Es gibt aber auch viele, ja, anonyme Anrufe, die, ich zitiere einfach mal, Doreen die Frage stellen, warum sie Schlampe ihr Kind hat alleine gehen lassen, also ihr so die Schuld zuschieben und den schwarzen Peter zuschieben. Natürlich super ekelhaft. Ich meine, man kann darüber reden, du hast auch, deine erste Reaktion war auch, wow, weiß ich nicht, ob ich das Kind 300 Meter alleine gehen lassen würde, aber das dann so einer Mutter aufs Brot zu schmieren, so anklagend, die gerade ihr Kind verloren hat, ist das aller ekelhafteste, was ich mir vorstellen kann.
Ja. Das ist komplett ekelhaft und ganz ehrlich, also ich glaube, man wird sich doch auch vorstellen können, was in diesem Moment mit der Mutter los war, so, weißt du, also wie sie sich gefühlt hat in dieser Zeit danach. Sie dann noch von außen irgendwie doof zu beleidigen und ihr Vorwürfe zu machen, das ist wirklich unter aller Sau.
Ich glaube einfach, dass unglaublich viele Menschen ganz, ganz unzufriedene Arschlöcher sind. Das sieht man auch auf Social Media, diese anonymen Accounts oder diese Fake-Accounts, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Leute anschreiben und so die übelste Scheiße schreiben, weißt du, zu irgendwelchen Debatten, die sie gar nicht betreffen, dann irgendwie Menschen sowas schreiben wie, weiß ich nicht, ich hoffe, deine Kinder sterben oder ich hoffe, du kriegst AIDS, also so total ekelhafte Sachen.
Genau, so, genau, so. Ganz, also wirklich ganz, ganz übel unter der Gürtellinie, geschmacklos, ja, bis hinten gegen vulgär und so. Ja, schrecklich.
Aber so in der Anonymität, stark in der Anonymität. Und ich denke immer, wer so agiert, der ist einfach ein super unzufriedener Loser. Ich meine, wenn du einfach mit dir selber im Reinen bist, wenn du ein gutes Leben hast, dann hast du nicht diese Boshaftigkeit in dir. Weißt du, was ich meine?
Komplett. Ja, ja. Ich sehe das genauso. Also, und ganz ehrlich, was maßen die sich denn auch an in so einem Moment? Ja. Das muss man auch sagen. Also diese ja, Scheißkultur im Internet, darüber haben wir schon mal diskutiert, ne? Aber jetzt an so einer Stelle, wenn man jetzt hier wirklich von einer Opferfamilie spricht, was maßen die sich an, dort anzurufen und die Mutter zu beleidigen und ihr nochmal vor Augen zu führen, dass sie vielleicht einen Fehler begangen hat?
Ja, zumal man ja einfach davon ausgehen kann, dass diese Frau sich sicherlich schon genug Vorwürfe machen wird. Also
eben drum, ja.
So, das ist einfach eine Mutter. Und es gibt kein, wie soll ich sagen, Anzeichen dafür, dass sie keine super liebende Mutter war, ne? Im Gegenteil. Das ist also eine liebende Mutter, die ihr quasi ein und alles verloren hat, weil sie in dem Moment nicht präsent war. Und das wird sie sich selber immer wieder vorwerfen. So.
Auf alle Fälle.
Und das muss man ihr dann nicht noch so abartig aufs Brot schmieren. Das finde ich wirklich, ja, das macht mich richtig wütend.
Und mit welchem Recht? Weißt du, mit welchem Recht? Also ich kann verstehen, dass die Leute aufgebracht sind und dass die das aufgeklärt haben möchten, dass sie traurig sind, mittrauern, auch wenn sie vielleicht den Jungen nicht kannten und alles, und das alles total schrecklich finden. Aber mit welchem Recht gehen sie jetzt dahin und beleidigen dann die Mutter so grob.
Ja.
Also es ist wirklich übel.
Richte deine Wut von mir aus gegen den Täter, ja, sobald der erwischt worden ist, aber lass diese Familie einfach in Ruhe. 150 Trauergäste erscheinen zu Derricks Beerdigung und auch wenn man dem Täter bei dieser Beerdigung eigentlich keinen Raum geben möchte, da ist dann doch allem, über allem schwebend die Frage, wer hat das gemacht? Ist der Täter vielleicht sogar hier bei dieser Feier unter ihnen und ja, sieht sich das Ganze nochmal an, ne? So, also es gibt ja auch das oft, dass Täter dann davon angezogen werden von solchen Feierlichkeiten und so stellt sich dann sogar bei der Trauerfeier diese Frage.
Ja, und das ist nämlich auch ein Punkt oder eine Frage, die sich mir gestellt hat, inwieweit das überhaupt möglich ist, all diese Hilfsangebote überhaupt wahrzunehmen. Du hast ja eben gesagt, dass Leute dann irgendwie angeboten haben, irgendwie im Haushalt zu helfen oder wie auch immer, sie uns, die Familie zu unterstützen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man dann eigentlich niemandem mehr richtig vertrauen kann.
Ja. Tragischerweise vielleicht sogar Leuten, die man lange kennt, nicht, ne? Weil man eben auch oft weiß, so Täter kommen oft aus dem näheren Umfeld und vielleicht beäugt man dann sogar Freunde nochmal ganz arg.
Ja, also ich wollte eigentlich meinen Text auch so einleiten und habe mich dann selbst so gedanklich nochmal korrigiert gerade eben, weil ich mir dachte, okay, du sagtest, man weiß, dass Täter häufig aus dem näheren Umfeld kommen oder man weiß, dass sie sich immer wieder in die Nähe begeben, um sozusagen oder auch mithelfen zu suchen, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit von sich abzulenken und sich irgendwie engagiert zu zeigen oder sowas. Aber wenn du sagst, man weiß das, dann frage ich mich, okay, vielleicht wissen wir das, weil wir halt hier regelmäßig über True Crime sprechen und vielleicht wussten das so ganz normale Leute Anfang der 90er Jahre nicht unbedingt. So, und das ist so ein Gedanke.
Ja, wahrscheinlich nicht, da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube trotzdem, dass ja immer so ein Fragezeichen mitschwingt, ne? Also ich glaube schon, dass man automatisch den Täter irgendwo außerhalb der eigenen Gemeinschaft verortet, aber dass man sich trotzdem unbewusst die Frage stellt, war es vielleicht doch einer von uns und das dann eben auch auf so einer Beerdigung tut, ohne jetzt eben dieses etwas speziellere Wissen zu haben, dass Täter sich teilweise sehr, sehr gerne auch an Suchmaßnahmen beispielsweise beteiligen, um dann so direktes Wissen, um so einen Einblick zu haben, wie weit ist die Polizei, was wissen die, ne? Wie nah sind die mir auf der Spur und so. Oder einfach eben gerne das Einsaugen, dieses ich weiß mehr als ihr, wir suchen alle, aber ich weiß, was passiert ist, ne?
Ja, und ich meine, du sagtest ja eben auch, dass es so ein kleines Dorf ist und jeder kannte jeden und so. Es waren nur 300 Meter. Ich kann mir vorstellen, dass so ein ganz natürlicher Instinkt einfach auch darin besteht, sich zu überlegen, okay, was passiert auf dieser Route, welche Häuser gibt es, welche Menschen leben da und ganz speziell diese Menschen dann irgendwie argwöhnisch oder skeptisch oder sowas zu betrachten, das kann ich mir halt auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass man halt in dem Moment schon sich überlegt, okay, Moment mal, könnte es vielleicht einer von denen gewesen sein?
Ja, und vielleicht auch Menschen, die man kennt, die man vielleicht eher als Bekannte oder Freunde sieht, weil man sich die Frage stellt, wer oder was hätte Derrick zu diesem Waldstück locken können, was eben nicht auf dem Weg zu dem Camp liegt und was eben, wie gesagt, so eine Ortschaft ist, wo er sich so von sich aus nicht unbedingt hinbegeben hätte. Also,
ja, genau.
Wem wäre er dahin gefolgt, ne?
Richtig, richtig, genau.
Die Polizei ermittelt jetzt mit Hilfe der Staatspolizei und es werden so die üblichen Verdächtigen überprüft, Sexualtäter, Gewalttäter aus der Region, da gibt's ja in Amerika schon lange Karteien und Verzeichnisse und die werden dann immer so abgegrast, die Leute. Aber es gibt erstmal keinen Verdacht. Aber bei einer anderen Familie im Ort, da kommt ein diffuser Verdacht auf, dass vielleicht ein Familienmitglied etwas damit zu tun haben könnte.
Okay.
Die Großeltern des 13-jährigen Eric Smith, die finden, dass ihr Enkel sich komisch verhält seit der Tat. Das heißt nicht unbedingt, dass sie ihm die Tat zutrauen, aber dass sie vielleicht denken, dass er irgendwas weiß, irgendwas gesehen hat, irgendwas verheimlicht. Jedenfalls ist ihnen aufgefallen, dass er sehr, sehr oft über diesen Fall spricht, dass er auch häufig fragt, ob zum Beispiel Kinder ins Gefängnis kommen könnten, wenn herauskommt, dass der Täter ein Kind gewesen ist, was genau denn DNA-Tests sind, wie lange Kinder für Mord ins Gefängnis kommen und so weiter. Also er stellt so spezifische Fragen. Jetzt könnte man sich denken, okay, der ist interessiert, der betrachtet das so aus seinem Blickwinkel, aber das ist den Großeltern von Eric Smith irgendwie ein bisschen komisch, denn er ist so ein bisschen auch so ein, ja, so ein komisches Kind, auch so ein gesellschaftlicher Außenseiter, der oft gehänselt wird, der keine Kontakte zu anderen Kindern hat, rothaarig, sommersprossig, deswegen schon auch oft Angriffsziel, viel zu große Brille, also so eine Brille mit so sehr, sehr dicken Gläsern, die auch einfach so riesig das halbe Gesicht verdeckt und ein bisschen nerdig, auch sozial wenig kompetent und dadurch auch so ein typisches Opfer, jemand, der keine großen Interessen hat, keine großen Hobbys, eigentlich nur alleine durch die Gegend streift und auch seine Großeltern jetzt nie mit solchen Fragen bisher behelligt hat und das kommt denen auf jeden Fall super komisch vor.
Kann ich total gut verstehen. Ich meine, wieso fragt er die Großeltern überhaupt? Naja, klar, ich meine, wir haben 1993, es gab noch kein Internet, er hatte kein Smartphone und das Wissen der Welt sozusagen so ein kleines technisches Gerät bei sich tragend. Sondern er war darauf angewiesen, die Infos irgendwie von anderen zu bekommen.
Ja, ich meine, sowas wie, was ist ein DNA-Test, ist zum Beispiel auch eine total typklare Frage. Also hätte ich als Kind wahrscheinlich, wenn ich das irgendwie aufgeschnappt hätte in den Medien, dass die Polizei jetzt DNA-Tests macht und dann hofft, so den Täter zu überführen, hätte ich auch meine Eltern gefragt, was ist das, weil das absolut nicht gängig war. Aber diese Frage, was ist denn, wenn rauskommt, dass der Täter ein Kind war, kommen Kinder denn auch ins Gefängnis? Das ist ja schon eine Frage, die nicht unbedingt sich aufdrängt, sage ich mal.
Ja, es war ja offensichtlich auch die Summe der Fragen.
Genau, ja. Und ja, sie sprechen darüber mit der Tante von Eric, also der Schwester seiner Mutter, und beauftragen die, so ein bisschen nachzubohren bei ihrem Neffen. Und ja, die entwickelt einen relativ intelligenten Schlachtplan, weil sie gelesen hat in der Zeitung, dass da diese Banane zerdrückt wurde am Tatort und man davon ausgeht, dass der Täter irgendwie keine Bananen mag, warum auch immer. Also das war jetzt so ein, dass der Täter diese Lunchbox geöffnet hat, vom Inhalt halt enttäuscht war, die Banane zerdrückt und dann hingeschmissen hat und so in seiner Wut, ne? Und so fährt sie halt überraschend zu ihrer Familie und besucht Eric und hat Obst dabei, will einen Obstsalat machen. So ein junger Mann wie er, der viel unterwegs ist, der braucht auch viele Vitamine und sie bietet ihm eine Banane an und er verzieht angeekelt das Gesicht und sagt, er hasst Bananen und sie denkt schon mal so, okay, dieser komische...
Clever.
Und sie denkt so, okay, diese komischen Fragen, jetzt dieser Hass auf Bananen passt, aber sie denkt natürlich immer noch nicht, dass ihr Neffe was damit zu tun hat. Die Polizei sucht nach einem erwachsenen Mann mit schrägen sexuellen Vorlieben, nach einem sozialen Außenseiter, der aber sexuell gestört ist. Also irgendwie alles passt so ein bisschen auf Eric. Dieses Außenseitertum, diese soziale Isolation, aber man sucht halt nach einem Erwachsenen und nach einem sexuell Gestörten und das sind natürlich dann Sachen, die man ja vom eigenen 13-jährigen Neffen eben nicht sieht, ne?
Nee, genau. Und wahrscheinlich wird sie so clever gewesen sein, im nächsten Moment mit diesem Kool-Aid um die Ecke zu kommen.
Ja, Kool-Aid trinkt er tatsächlich ganz gerne, das trinken glaube ich alle
Kinder. Cool, Kool-Aid, nicht Pool-Aid.
Kool-Aid, okay, ja, cool. Das trinken, glaube ich, alle Kinder ganz gerne. Das ist so eine Brause, also die schüttest du so auf und kannst sie mit Wasser verrühren und dann so ein bisschen wie der Krümeltee, den es bei uns gibt, weißt du?
Ja, nee, muss ich auch dran denken und natürlich auch an Holy. Aber, aber nur jetzt so von dieser Strategie her gesehen, ja, finde ich, hätte es ja jetzt total viel Sinn ergeben, dann im nächsten Step ihm mal irgendwie so einen Drink Kool-Aid oder sowas einzuladen. Einfach mal, um zu beobachten, wie er reagiert.
Ja. Ja, also sie weiß, dass er das gerne mag. Das ist easy. Sie fragt dann auch so ein bisschen ihre Schwester und deren Mann, also den Stiefvater von Eric, zu dem der Junge kein besonders gutes Verhältnis hat, ob denn irgendwas Seltsames passiert ist so in den letzten Tagen. Und tatsächlich kann der Stiefvater sich erinnern, dass Eric zu ihm kam eines Tages. Es könnte der Tattag gewesen sein, aber er ist sich nicht sicher, weil, wie gesagt, er hat kein gutes Verhältnis zu dem Jungen. Er schaut lieber Fernsehen und der Kleine, der läuft so nebenbei, der ist halt einfach da, der ist mit in die Beziehung gebracht worden und ihm wäre es eigentlich lieber, wenn er nicht da wäre, aber er muss halt einfach jetzt damit klarkommen.
Er toleriert die Koexistenz im Haushalt.
Ja, genau. Jedenfalls hat er keinen Draht zu Eric und Eric kam zu ihm hin und stellte ihm eine Frage, eine relativ persönliche Frage und das ist bei ihm hängen geblieben, weil das einfach niemals vorkam und Eric hat ihn gefragt, was machst du, wenn du richtig wütend bist und deine Wut loswerden willst? Und der Stiefvater, der ja auch eher so ein bisschen grobschlächtiger Typ ist, der hat dann halt nicht gesagt, ja du, keine Ahnung, du musst darüber sprechen und deine Wut analysieren, sondern der hat zu ihm gesagt, als ich früher als Kind wütend war, bin ich in die Scheune meiner Eltern gegangen, hab ein Kissen mitgenommen und so lange drauf eingeschlagen, bis ich nicht mehr wütend war. Und er erinnert sich daran, dass er diesen Rat gegeben hat und dass Eric irgendwann ein paar Stunden später nach Hause kam und gesagt hat, dass er nicht mehr wütend ist. Aber er hat das nur so abgespeichert und, und jetzt, wo er drüber nachdenkt, könnte es der Tattag gewesen sein.
Mhm.
Und das ergibt jetzt für die Tante so ein bisschen so ein Bild, okay, der Junge stellt seltsame Fragen. Es gab da diese Interaktion zwischen ihm und dem Stiefvater, komisch, und sie fragt ihn direkt, ob er denn den Jungen kannte, DJ, also Derek, DJ genannt, wegen seines Zweitnamens, und er sagt, dass er ihn nur vom Sehen her kannte. Und weil sie halt wissen, dass er oft alleine unterwegs ist und auch an diesem Wäldchen immer wieder unterwegs ist, fragen sie dann auch, ob er ihn am Tattag gesehen hat. Und ja, er gibt er dann zu, er hat ihn am Tattag gesehen. So, er ist da rumgefahren, er ist da mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen und hat DJ am Waldrand stehen sehen, da wo dann später ungefähr das Verbrechen begangen wurde.
Mhm.
Damit ist er jetzt natürlich ein wichtiger Zeuge für die Polizei und die Familie überredet ihn, zur Polizei zu gehen, und da wird er dann auch befragt und das findet er sichtlich gut, weißt du, als wird sich um ihn gekümmert, er wird so ein bisschen hofiert, so man klebt an seinen Lippen, der kriegt eine Cola ausgegeben von den Polizisten, der kriegt Sandwiches während der Befragung und man nimmt halt ernst, was er sagt, ne?
Naja, klar.
Und er erzählt und erzählt und die Polizei, die hört zu und er sagt, ja, er hat den Jungen da stehen sehen am Waldrand und der hatte das und das an, die haben aber nicht miteinander gesprochen, die kannten sich nicht, er kannte den nur vom Sehen, weil der ab und zu mal durch die Stadt gelaufen ist und so. Und dann wird er gefragt, ob er denn auch bei so einer Tatortbegehung quasi dabei sein möchte, damit man so ein bisschen rekonstruieren kann, was er gesehen hat.
Mhm.
Und er rastet total aus vor Freude, hüpft schreiend so und jubelnd durch die Gegend, und das finden die Polizisten schon mal so total weird, weil es ja um eine total schräge Thematik geht, um eine total ernste Thematik, ne? Aber das tun sie dann noch so ein bisschen ab, so von wegen, okay, der Junge ist halt irgendwie, der ist so eine Übersprungshandlung, der ist aufgeregt, der, ja.
Ja, und das hätte ich tatsächlich auch ein bisschen anders interpretiert, beziehungsweise gibt es diese andere Interpretationsmöglichkeit, zu sagen, dass er das einfach auch total spannend findet. Ich meine, das ist ja auch ein riesiges Abenteuer für so einen Knirps, dann zu sagen, dass er, gut, Knirps, also angehender Teenager oder gerade beginnender Teenager, dass der mit der Polizei losziehen darf.
Voll. Und natürlich, man darf auch nicht vergessen, dass vielleicht ein 13-jähriger Junge oder auch Mädchen, also ein 13-jähriger Mensch, vielleicht einfach die nicht erfasst, wie schwerwiegend das ist, worum es da geht. Also ja, Tod, klar, das versteht man, ja. Aber man versteht vielleicht nicht die volle Tragweite des Ganzen.
Das kann sein, ja.
Ja, jedenfalls gibt es dann eine Tatortbegehung, wo Eric dann quasi gebeten wird zu sagen, was er gesehen hat und von wo aus er etwas gesehen hat, und er zeigt dann einfach einen Ort, wo er mit seinem Fahrrad hergefahren ist und wo er dann DJ am Waldrand gesehen haben will. Und das findet die Polizei jetzt komisch, weil die feststellen, dass er mit seiner Schwersichtigkeit, der trägt eine dicke Brille, der kann diese Kleidungsdetails auf dieser Entfernung gar nicht erkannt haben. Also das ist nicht möglich, so. Und sie konfrontieren ihn damit und er gibt dann zu, okay, ich habe mit dem Jungen dann doch gesprochen, auch. Und ja, die Polizei, die ändert jetzt so ein bisschen ihre Sichtweise, die hatte den bisher so als Zeugen auf dem Schirm und jetzt ist das so, dass die denken, okay, der ist möglicherweise doch so Person of Interest, also der weiß vielleicht doch.
Oh, also dann erst tatsächlich, ja, ja. Hatte vorher gedacht, ja, ja. Das ist okay, nee, okay. Ich habe gedacht, dass sie da bei diesem, sag ich mal, fingierten Verhör mit den Süßigkeiten und so ihn da eigentlich schon im Visier
hatten. Das war nicht fingiert, das war einfach ein ganz normales Gespräch, weil die einfach davon ausgingen, okay, der hat vielleicht was gesehen, das ist ein Kind, der hat ja nichts gemacht und so, ne? Und dann bei der Tatortbegehung fällt denen auf, okay, was der erzählt, ist ein bisschen komisch, das kann so nicht gewesen sein. Vielleicht weiß er doch mehr, aber die gehen halt immer noch nicht davon aus, dass er es war, sondern dass er einfach mehr weiß.
Okay.
Am 8. August, also 6 Tage nach der Tat, ist Eric Smith dann zu Hause und seine Mutter bringt ihn ins Bett, und während sie ihm dann irgendwie eine gute Nachtgeschichte vorliest, setzt er sich auf, guckt seine Mutter an und sagt, ich war's, ich habe den Jungen umgebracht. Also da kann er nicht mehr dieses Konstrukt aufrechthalten, dann platzt es aus ihm heraus, da musste er das dann gestehen. Die Mutter ist natürlich super geschockt, holt den Vater dazu, den Stiefvater, und auch da wird das Geständnis wiederholt.
Ja.
Und die Polizei eben informiert. Ja, und jetzt ist dieser diffuse Verdacht, den seine Großeltern und seine Tante hatten, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht, auf grausame Weise bestätigt, aber halt eben nicht so, der weiß irgendwas ist komisch, sondern er gibt zu, dass er den Mord begangen hat.
Was das auch für ein Schock für die Eltern sein muss.
Ja, absolut grauenhaft. Er sagt halt, dass er an dem Tag einfach großen Druck, große Wut gespürt hat, gar nicht wegen irgendwas Speziellem, sondern dass er einfach immer viel Wut in sich hatte, eben aufgrund seiner sozialen Situation, aufgrund des Mobbings gegen ihn. Der hatte ja auch von diversen Ärzten so eine Art Aggressionsstörung quasi diagnostiziert bekommen, also dass er immer wieder Gefühle nicht bewältigen kann und dann in so aggressive Zustände verfällt, die er nicht kontrollieren kann. An dem Tag war es wohl so, dass er super, super wütend war und seinen Vater dann gefragt hat, wie kann ich diese Wut rauslassen? Und der hat gesagt, nimm dir ein Kissen, schlag drauf ein. So habe ich das früher mal gemacht. Und das hat er auch erst getan, bis seine Hände blutig waren. Aber er hat keine Erlösung gespürt. Also es hat ihm nichts gebracht. Und in dem Moment ist ihm klar geworden, er muss irgendwem wehtun, irgendwen verletzen, um das loszuwerden. Es reicht nicht, sich selber zu verletzen. Und der kleine Derek war halt ein pures Zufallsopfer. Er hat den gesehen, hat den angesprochen und ihm gesagt, dass er ihm was Cooles zeigen will in diesem Wald. Und Derek, ja, der wollte nicht mitgehen. Der wusste, er darf nicht mit Fremden gehen. Und der wollte zu seinem Feriencamp. Und irgendwann hat Eric dann die Faxen dicke gehabt, sag ich mal, und die Geduld verloren, in ihn an den Armen gepackt und mitgezogen. Und hat sich das halt ganz leicht vorgestellt. Der Kleine ist 4, Eric ist 13, also 9 Jahre Unterschied. Da ist die Entwicklung ja auch weit auseinander, ne? Da bist du überlegen.
Ja, aber der muss doch auch geschrien haben.
Er hat ihm den Mund zugehalten tatsächlich.
Also am helllichten Tag schnappt er sich den Kleinen einfach, hält den Mund zu und schleppt ihn
ja,
weg.
Ja, das ging wohl relativ schnell. Der kannte Trampelpfade, wo es halt... Und er hatte unheimlich Glück, dass er bei der ersten, also bei der Entführung selber nicht gesehen wurde. Und ist dann halt schnell über so Trampelpfade ausgewichen. Aber vor Ort stellte sich das Ganze dann irgendwie als schwieriger dar, als er dachte. Derek checkt irgendwie, dass das so nicht sein kann und der wehrt sich, der beißt, der schlägt, der ist stärker als erwartet. Trotzdem er 4 Jahre alt ist, war der irgendwie offensichtlich sehr zäh und Eric muss alle Kraft aufbieten, den zu kontrollieren und ja, würgt ihn, schlägt ihn mit Steinen gegen den Kopf und Derek lässt einfach nicht locker, der wehrt sich nach Leibeskräften, beißt, kratzt, aber ist dann letzten Endes eben doch unterlegen und ja, liegt dann auf dem Rücken. Eric fixiert ihn mit dem Knie auf der Brust und schlägt mit so einem basketballgroßen Stein quasi ihm den Kopf ein.
Boah. Das heißt aber, Derek wollte zunächst erstmal einfach nur abhauen und Eric hatte noch gar nicht so richtig was vor, wusste noch gar nicht, was er da macht.
Genau.
Das war mehr oder minder so aus der Situation, dass er ihn nicht beherrschen konnte heraus.
Er wollte ihm auf jeden Fall schaden. Es war klar, er muss ihm wehtun. Und da, wo Derek sich dann gewehrt hat und flüchten wollte, ist dann bei Eric so ein Schalter umgeklappt. Und da war dann klar, okay, wenn ich den jetzt gehen lasse, kriege ich Ärger, ich muss den töten. Also das war dann wirklich so.
Aber hatte er denn vorher schon angefangen, ihn da irgendwie festzuhalten, zu schlagen oder irgendwas?
Er hat ihn zu diesem Ort quasi gezwungen.
Einfach dahin verschleppt.
Genau,
und dann, okay.
Genau. Also Derek wusste natürlich, dass da irgendwas Komisches im Gange ist. Ne? Der hat sich dann einfach gewehrt und Eric sagt, dass dann erst die Panik kam und die Entscheidung, ihn zu töten. Er hat ihn dann quasi auf diesem Trampelpfad direkt getötet. Die Gerichtsmedizin kann später nachvollziehen, dass der Todeskampf so circa 8 bis 9 Minuten gedauert haben muss. Also wahrscheinlich sich angefühlt wie Stunden für so einen kleinen Knirps. Und ja, er ist dann erstmal geflüchtet von diesem Tatort, also Eric, und eine halbe Stunde später zurückgekehrt, weil er irgendwie damit nicht zufrieden war und hat ihn dann eben von dem Weg weggezogen in diese Brombeerbüsche, wo er dann später gefunden wurde, hat dann ihn mit einem Stock penetriert. Warum, sagt er nicht. Da schweigt er drüber. Also und sagt, es war kein sexuelles Vergehen. Er wollte einfach das mit dem Stock machen. Er weiß nicht, woher er diese Idee hatte. Und mit der Lunchbox, das war dann so, wie die Polizei das letzten Endes vermutet hat. Er hat die aufgemacht, war enttäuscht von der Banane, hat die dann zerknüllt und dahin geworfen und hat das Kool-Aid genommen und auf das Kind gespritzt, um es weiter zu bestrafen, also im Tod dann noch zu demütigen, um seine Wut halt rauszulassen. Und weil er natürlich dann nicht nach Hause gehen konnte und erzählen konnte, was er gemacht hat, hat er seinem Vater oder Stiefvater dann zumindest gesagt, ich bin jetzt nicht mehr wütend. Also wollte dem schon noch signalisieren, ich habe mich abreagiert, ich habe mir deinen Tipp zu Herzen genommen. Und als dann abends beziehungsweise nachmittags die Eltern aus dem Haus waren, hat er seine Wäsche selbstständig gewaschen, das Blut aus der Wäsche gewaschen und ein bisschen Nintendo gespielt, um runterzukommen. Aber ja, hat an diesem Tag einfach auch wieder mal erschreckend normal weiter funktioniert, ne?
Kaum zu glauben.
Ja. Ja, er wird dann nach Erwachsenenstrafrecht angeklagt. Also das ist,
oh, echt, ja,
das ist auch eine Sache, die gegen die sich seine Eltern sehr, sehr stark wehren. Die wollen erstmal seine Schuldfähigkeit überprüfen, dass die sagen, ey, der ist 13 und der hat diese Aggressionsstörung, der kann manchmal sich nicht kontrollieren. Hm. Allerdings wird das vor Gericht zurückgewiesen, weil er während des ganzen Prozesses, und der dauert relativ lange, einfach keinen einzigen Wutanfall hat. Und der Richter sagt, wenn er diese Störung hätte, dann hätte er auch hier irgendwelche Wutanfälle gehabt. So, dann hätte er gerade in so einer Ausnahmesituation wie hier seine Wut nicht kontrollieren können.
Ja, also klar, wenn er jetzt über einen längeren Zeitraum dort wirklich ziemlich gefasst sitzt, dann ist nicht davon auszugehen, dass es wirklich so stimmt.
Ja.
Was man natürlich dadurch nicht beweisen kann, ist, dass er viel innere Wut vielleicht, dass sich sehr viel innere Wut angestaut hat aufgrund dieser ganzen Mobbing-Ereignisse.
Ja, das ist ganz klar, das wird so gewesen sein, ne? Das ist, ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann mit dieser Wut aus so Mobbing-Ereignissen. Man kann sich entweder vornehmen, es den Leuten zu zeigen, indem man irgendwie in irgendeiner Hinsicht besser ist als sie. Mhm. Das ist der bestmögliche Outcome. Man kann Rache an denen nehmen. Oder man leitet diese Wut weiter und schikaniert wiederum selber Schwächere, ne? Und das ist halt hier passiert. Das ist so der beschissenste Outcome, dass man einfach so ein Kreislauf der Erniedrigung, der Gewalt schafft, dass man von Stärkeren schikaniert wird und dann wiederum Schwächere schikaniert, um dieses Gefühl loszuwerden.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, das ist eine ganz beschissene Situation. Er wird dann am 7. November 1994, also du siehst, wie lange der Prozess gedauert hat, ne, über ein Jahr, also schon, da ist wirklich alles aufgerollt worden, da sind alle Register gezogen worden seitens auch der Verteidigung hinsichtlich Strafmündigkeit und möglicher Einschränkungen psychischer Natur, aber das Gericht verurteilt ihn dann zu 9 Jahren bis lebenslänglich. Also es ist so ein Spielraum, 9 Jahre, das muss er auf jeden Fall absitzen. Er kann bis zu lebenslänglich sitzen, es wird immer in regelmäßigen Abständen einfach Anhörungen geben, ob er entlassen wird oder nicht.
Mhm.
Die werden auch immer alle 2 Jahre durchgeführt und ihm wird das auch immer wieder verweigert, die Haftentlassung, aber dann eben 2022 wird er auf freien Fuß gesetzt und eben seit dem 16. April diesen Jahres, ich habe gerade nachgeguckt, ist er nicht mehr unter Supervision, also ist quasi frei von jeglichen Bewährungsauflagen.
Ja, wow, ne? Der saß natürlich wirklich ziemlich lange im Gefängnis. Das darf man nicht vergessen, ne? Also, es ist echt eine lange, lange Haftstrafe und auf der anderen Seite kommt er irgendwie raus und ist noch verhältnismäßig jung, was ich an der Stelle irgendwie ganz gut finde, ohne ihn jetzt als Täter in den Schutz nehmen zu wollen. Aber ich denke mal halt nur, okay, so, Thema Resozialisierung und so weiter und so fort, zweite Chance. Also dann hätte er von seiner zweiten Chance noch was. Er ist nicht irgendwie 60 oder so.
Nee, er ist ungefähr unser Alter, er ist 45. Aber das ist natürlich auch ein, ich weiß nicht, ob da eine Resozialisierung stattfinden kann. Der ist 45, der hat große Teile...
Reden wir von einer Sozialisierung.
Ja, der hat große Teile seines Lebens im Gefängnis verbracht und er hat natürlich auch super viel gesellschaftliche Entwicklung verpasst, ne? Also diese Welt, die wir jetzt haben, die kennt er ja überhaupt nicht. Also Stichwort, was du eben angesprochen hast, Social Media, Schnelllebigkeit der Welt, ne, diverse Dinge, das hat er ja alles quasi gar nicht miterlebt, diese ganzen Entwicklungen. Die Welt war 1993 eine ganz andere als 2022, als er rausgekommen ist, ne.
Eine komplett andere. Ich meine, du hast ja eben auch gesagt, er hat irgendwie Nintendo gespielt. Ja, wir reden hier von Super Mario und das war so der heißeste Kram zu der Zeit, ne.
Ja. Also da, allein das ist eine riesige Aufgabe, da wieder ins Leben zu finden und in die Gesellschaft zu finden. Gut, jetzt bist du mit Anfang 40 natürlich noch jung genug, um dich da einzufinden, je nachdem, wie du gestrickt bist. Ne? Wenn du vielleicht ja ein interessierter Mensch bist, aber es ist natürlich auch, es ist schon auch schwer, dann noch deinen Platz zu finden. Ob du jetzt noch irgendwie einen Job findest oder irgendwie was weiß ich was, das ist schwer nachvollziehbar. Ne?
Ja.
Die Fotos, die ich dir geschickt habe, das ist einmal natürlich das Opfer, die Eltern des Opfers und das ist dann auch Eric Smith so im Wandel der Zeit, also einmal vor Gericht und einmal bei irgendeiner Anhörung mit so etwas längeren Haaren und das letzte Bild mit so kurz geschorenen Haaren vor so einer typischen Messwand, das ist das Letzte dann bei seiner Entlassung.
Ja, also ich habe mir diese Bilder jetzt hier parallel auch noch angesehen. Hatte jetzt irgendwie unseren Verlauf gar nicht im Blick tatsächlich. Und bin über die gleichen Bilder gestolpert, ne? Also ich finde so richtig ergreifend eigentlich sind die Bilder von ihm als Kind, wie er da abgeführt wird, wie er im Gerichtssaal sitzt, wie er irgendwie seitlich rüberschielt. Er ist ja selbst auch so klein und hilflos, ne? Weißt du? Also so sieht er jedenfalls aus auf den Bildern. Und da gibt es hier ein anderes Bild im Internet, das hast du mir jetzt nicht geschickt, da ist irgendwie so eine Nahaufnahme seines Gesichtes und da sieht er echt sauer aus, richtig wütend. Und dieses Bild, das ich vorher beschrieben habe von ihm so als kleinen, hilflosen Jungen irgendwie, wird relativ schnell wie revidiert, wenn man das andere Bild von ihm sieht. Da merkt man irgendwie, okay, in dem Kleinen waren wirklich offensichtlich so zwei verschiedene Gesichter.
Ja, das denke ich auch, wenn man sich diesen Fall so vor Augen führt, ne, dass da irgendwie das Opfer war, aber eben auch der Täter, ne? Einmal das Kind, das schikaniert wurde, aber eben auch das Kind, das einfach gezielt das Haus verlässt mit dem Ziel, ich schade jetzt irgendwem, um meinen eigenen Schmerz zu vergessen, ne? Das ist ja schon auch, ja, wie soll ich sagen, das ist ja kein normaler Gedankengang.
Nee. Das zeugt auf jeden Fall von ganz, ganz tiefer Wut.
Ja, definitiv. Ich kann ja verstehen, wenn sich dann die Wut gegen die Leute richtet, die einen schikanieren, ne? Das ist eine ganz, ganz normale Sache, wenn du dich irgendwie gemobbt und ausgestoßen fühlst, dass du diesen Menschen gegenüber keine guten Gedanken hast und vielleicht auch schlimme Fantasien hast oder so. Aber das dann auf so ein komplett unschuldiges Kind zu projizieren, das wirklich nichts ansatzweise damit zu tun hat, das ist halt einfach eine kranke Nummer, ne?
Ja, also ich meine, letztendlich hat er sich den nächst Schwächeren geschnappt sozusagen oder deutlich Schwächeren. Ganz offensichtlich hat er es eben nicht geschafft, bei den Gleichaltrigen sich zu wehren.
Ja, und das ist eben auch so ein Aspekt, der tatsächlich auch erschreckend ist. Ne? Es hätte tatsächlich an dem Tag auch einfach jedes Kind sein können, was einfach nur schwach genug ist für ihn. Ne? Also,
ja, genau.
Also es ging ja nicht um das Opfer jetzt gezielt, sondern es ging einfach nur darum, jemanden Schwächeres zu finden. Also er hat auch vorher diesen klassischen Weg durchlaufen, dass Tiere gequält wurden, ne? Aber auch von den Eltern immer gekonnt ignoriert. Also das wusste man, aber das wurde immer schön irgendwie so unter den Teppich gekehrt und ignoriert. Ich weiß nicht, ich kann nur hoffen, dass heutzutage Eltern dann da so ein bisschen sensibler und auch kritischer auf das eigene Kind gucken, wenn man eben weiß, okay, mein Kind ist jetzt, weiß ich nicht, sozial nicht unbedingt der große Überflieger, nicht der Integrierteste, ne? Der hat kein soziales Umfeld so in dem Sinne und der hat irgendwie Bock drauf, Tiere zu vernichten oder zu quälen, dann muss man auch mal die rosa Brille ausziehen und sich überlegen, ob das Kind vielleicht Hilfe braucht, ne?
Ja, also ich denke auch, in erster Linie ist halt die große Frage, wie das eigene Kind geschützt werden kann in so einer Situation. Also A, diese Information, dass er eben geärgert, gehänselt und gemobbt wird und so, muss ja erstmal bei den Eltern ankommen und dann ist halt der nächste Schritt, sich zu fragen, was man da jetzt, wie man dem Kind überhaupt helfen kann.
Ja.
Denn gerade mit zunehmendem Alter ist es ja natürlich auch so, dass sich die jungen Menschen nicht unbedingt mehr den Erwachsenen anvertrauen, sondern dass sie vielleicht manche Themen eben ganz bewusst nicht mit den Eltern besprechen wollen, weil ihnen das peinlich ist, weil sie für die falschen Ansprechpartner halten oder. Und insofern ist es, glaube ich, richtig schwierig, dann so einen Zugang zu finden.
Ja, gerade so Themen wie Mobbing, also wenn man in der Opferrolle steckt, spricht man ja nur sehr ungern an, weil kein Mensch gerne zugibt, in eine Opferrolle zu stecken. Das zieht sich ja auch querbeet durch alle möglichen Komplexe, ob das jetzt Mobbing ist, ob das Gewalt in Beziehungen ist, ne, wo man auch dem Umfeld gegenüber sehr ungerne zugibt, dass man eben in so einer Gewaltdynamik gefangen ist oder. Ne. Mhm. Kein Mensch stellt sich gerne als Opfer da oder zeigt sich gerne so verletzlich vor seinem Umfeld.
Mhm, ganz genau.
Ja, tragisch, auf jeden Fall tragisches Ende. Ich bin gespannt, ob man da nochmal irgendwas zu hört, ob Eric Smith nochmal ein normales Leben führt, also seit seiner Haftentlassung ist er unauffällig, wie gesagt, jetzt auch komplett ohne Auflagen unterwegs. Bisher auch, ohne dass es irgendwelche Berichte über ihn gab. Ob das so bleibt, werden wir sehen.
Ja, gut, ich meine, all das, es ist ja nicht gesagt, dass er da in irgendeiner Weise rückfällig wird, ne? Also Fakt ist auf jeden Fall, er wird es jetzt sehr schwer haben, jetzt gerade und auch für den Rest seines Lebens. Er hatte es bereits schwer in den letzten Jahrzehnten. Und es ist sicherlich sehr stark davon auszugehen, dass es auch für die Familie eine schwierige Situation war. Und all das bringt aber den kleinen Derek nicht zurück, so, ne? Und ja. Das darf man an der Stelle natürlich nicht vergessen, ne?
Exakt.
Also,
ja, hier der Aufruf an die Community. Also erstmal natürlich an die, die noch nicht drin sind, kommt in die Community, folgt uns bei Instagram, kommentiert zu solchen Fällen mit, sagt uns eure Meinung. Und natürlich die, die schon bei Insta sind, erzählt, was ihr über den Fall denkt. Was denkt ihr über den Täter, über Eric Smith? Hat der es verdient, ein normales Leben zu führen? Hat der überhaupt eine Möglichkeit, ein normales Leben zu führen? Und dann auch noch ein weiterer Punkt, der ganz interessant ist. Wir hatten die Folge, glaube ich, Nachbarn genannt oder Nachbarschaft. Der Fall Andreas Daso, wo ein Makler-Ehepaar, das Ehepaar Toll, ermordet worden ist, der die Tochter, ein Mensch mit Behinderung, schwer verletzt, konnte aber den Täter nicht identifizieren. Und der Nachbar wurde verhaftet. Da hat man so ein bisschen so einen Nachbarschaftsstreit unterstellt. Ob der jemals existiert hat, weiß man nicht. Und die Faktenlage ist auch relativ dünn. Der hatte ursprünglich 16 Jahre Haft bekommen. Die würden jetzt bald enden. Und die wurden jetzt hochgesetzt auf 21 Jahre. Und ich frage mich, und ich frage mich tatsächlich, wieso. Ich muss mich da mal einlesen. Vielleicht ist der ein oder andere von euch da ja etwas tiefer in der Materie. Das ist auch ungewöhnlich, dass da im Nachhinein nochmal Haftstrafen hochgesetzt werden.
Und geht das überhaupt? Ist es überhaupt rechtens?
Ja, also es gibt da natürlich einen Rahmen, ne? Aber ich muss mich da nochmal einlesen, gerade in der Geschichte. Das ist, finde ich, auf jeden Fall total, ja, bizarr, weil, wie gesagt, da es gerade in diesem Fall auch so viel Zweifel gab und es einfach nur so aufgrund von Indizien diese Verurteilung war, die auch man durchaus in die eine oder andere Richtung hätte werten können und dieses Motivkonstrukt auch eben nicht unbedingt schlüssig war. Deswegen vielleicht da nochmal an die Community die Frage, was denkt ihr darüber? Wisst ihr da mehr? Und dann wollte ich kurz noch auf eine andere Sache eingehen. Und zwar letzter Punkt auf meiner Agenda. Ich hatte euch die Woche gefragt, da haben wir so ein bisschen bei Instagram über Hörspiele gesprochen, weil wir in der letzten Folge auch über die 3 Fragezeichen gesprochen haben. Und eure absolute Lieblingsfolge, der Karpatenhund, hätte ich mir denken können, ist, glaube ich, immer, wenn man mit 3 Fragezeichen-Enthusiasten spricht, eine der Folgen, die am häufigsten genannt werden. Ich habe euch gefragt, was hört ihr noch so? Und da waren natürlich so die üblichen Verdächtigen bei, TKKG, die Sherlock Holmes Hörspiele und so weiter und so weiter. Und es wurde nach neuem Stoff gefragt, nach vielleicht so Sachen, die nicht so bekannt sind, aber die auch so in diese Richtung gehen, wie so 5 Freunde, TKKG, 3 Fragezeichen und so. Und da habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps mitgebracht und vielleicht sind die ja was für den ein oder anderen Hörspielfreund unter euch. Und zwar möchte ich euch ans Herz legen Point Witmark. Das ist auch so eine Jugendermittlerserie, so 3 Jungs, die einen Radiosender betreiben in Maine, in Neuengland, also amerikanische Ostküste. Gibt es nur 41 Folgen von, dann ist das irgendwie eingestellt worden. Viele sind sehr, sehr gut, ein paar sind etwas schwächer, aber das ist eine sehr gute Serie insgesamt. Und die Professor von Dusen Folgen, speziell die Neuauflage, die ist sehr empfehlenswert. Und dann gibt es noch so eine Oldschool-deutsche Serie, Captain Blitz und seine Freunde. Das ist absolut.
Das kenne ich auch.
Das ist, die Anfangsmucke, die macht einen fix und fertig, genau wie übrigens Detektiv Columbus und Sohn. Das sind auch nur so 8 Folgen oder so, ne? Kann man sich recht gut anhören bei Spotify. Das sind so ganz unschuldige Jugendhörspiele, Kinderhörspiele.
Ganz ehrlich, Kim, das klingt so, als ob du das auf der Toilette gepromptet hättest. Und
ja, was ich ja ganz witzig finde, TKKG, ne, ich habe als Kind immer schon gedacht, so, mir ist wirklich schon, ja, als Jugendlicher aufgefallen, wie unglaublich vorurteilsbeladen die sind, ne? Also das ist so ganz, ganz krass, also wie da so Minderheiten immer diskriminiert werden oder halt wenn, weiß ich nicht, Täter sind immer super hässliche Menschen oder wenn jemand einen ausländischen Namen hat, dann ist der ein Täter oder weiß ich nicht, ne, so. Und jetzt, wenn du die jetzt auf Spotify hörst, dann haben die auch so einen Disclaimer am Anfang, wo so darauf hingewiesen wird, dass früher Dinge anders gehandhabt wurden und
da war die Sprache noch ein bisschen anders, ne? Gab es noch nicht so Sprachsensibilität. Ja, ganz interessant auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin ja früher ein riesiger Fan der Comic-Reihe Clever und Smart gewesen oder Mortadello auf Spanisch. Und das kannst du dir auch gar nicht mehr ansehen. Das ist sowas von rassistisch in vielerlei
Ja.
Hinsicht. Das geht gar nicht. Also wirklich krass.
Ich habe Clever und Smart auch geliebt und genau, jetzt neulich auch nochmal ein Heft in der Hand gehabt und es ist, wie du sagst, und es ist super rassistisch und beziehungsweise auch so ein Humor, der einfach heutzutage vollkommen aus der Zeit gefallen ist.
Komplett. Ich hätte aber auch noch einen Hörtipp tatsächlich. Es ist kein Kinderhörspiel oder so. Aber wer mal Bock hat auf einen richtig guten Podcast, und ich meine nicht unseren, haha, der sollte die Peter Thiel Story sich mal reinziehen von Fritz
Ah,
Espenlaub.
ja, interessante Geschichte.
Unfassbar, unfassbar krass, unfassbar krass. Also, ich weiß, Elon Musk ist nicht gerade dein bester Freund, aber zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht mal bei Stockbrot, können wir super gerne mal über Peter Thiel
Ja.
diskutieren, weil, also was dahinter steckt, das ist schon wirklich
Peter
abgefahren.
Thiel ist natürlich auch nicht mein Freund.
Naja, unabhängig davon, wie gesagt, eine sehr spannende Geschichte, ein sehr gut aufgezogener Podcast, eine sehr nette Stimme, gut recherchiert, kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr gut
Werde ich mir
gemacht.
anhören, weil ich den Typen auch erschreckend interessant finde, ja. Bin ich gespannt, was du da zu sagen hast. Ich wollte ja noch eine Frage stellen, noch an die Community, und zwar diesen TKKG-Disclaimer betreffend. Hättet ihr die alten Folgen, keine Ahnung, neu aufgelegt oder zensiert, oder denkt ihr, dieser Disclaimer reicht? Es gibt ja tatsächlich auch drei Folgen, die komplett verboten sind mittlerweile. Die sogenannten Giftschrank-Folgen. Das sind eine, wo es darum geht, dass die Thematik irgendwie zu krass ist. Eine, bei der ich nicht weiß, warum sie verboten ist. Und eine, weil da die Vorurteile einfach zu krass unterwegs waren. Das war tatsächlich als Kind meine Lieblingsfolge. Der Schatz in der, oder der Goldschatz in der Drachenhöhle. Da machen die so einen Abenteuerausflug und fahren mit dem Boot einen Fluss entlang. Also es hat so eine richtig geile Abenteueratmosphäre, wo du dich als Kind so richtig reingeträumt hast, ne? Problem, dass die in so eine Schatzsuche verwickelt werden und die werden halt auf der einen Seite von einer Rockerbande verfolgt und auf der anderen Seite von einer ja, Sinti- und Roma-Familie, die natürlich dann mit den üblichen damals gängigen Klischees belegt wurde. Und deswegen ist diese Folge, also die hat keinen Disclaimer, die ist komplett rausgenommen, die gibt es nicht mehr. Eigentlich schade, weil es, wie gesagt, die beste war, aber eigentlich auch tatsächlich eine von denen, wo man schon selber als Heranwachsender gemerkt hat, dass das nicht korrekt ist, wie da über Menschen gesprochen wird. Also das war schon ganz interessant. Naja, es waren andere Zeiten, ne?
Auf jeden Fall. Gute Frage allerdings, ja. Reicht da so ein einfacher Disclaimer, der im Nachgang eingeführt wurde, weil die drei Fragezeichen so ein kulturelles Erbe darstellen, dass man sie weiterhin
TKKG.
hören muss?
Drei
TKKG, pardon.
Fragezeichen waren immer schon nicht
Ja, oder
so.
wie auch immer, also dass die halt so kulturell wertvoll sind, dass man sie weiter behalten muss? Oder kann man nicht einfach sagen, okay, ist gut. Müssen wir uns nicht mehr reinziehen, das ist jetzt irgendwie nicht so wichtig, als dass man nicht irgendwie was anderes auch jetzt nachproduzieren könnte.
Ja, und das gilt ja für viele Medien. Wenn du dir die Tim und Struppi-Comics ansiehst beispielsweise, die ersten 5, 6, 7 Stück, die müsste man aus heutiger Sicht eigentlich wegnehmen. Also die späteren Werke, das waren gute Abenteuer- und Kriminalgeschichten und auch nicht mehr ganz so vorurteilsbeladen. Aber so Sachen wie Tim in Amerika, Tim im Kongo, Tim im Lande der Sowjets, das ist teilweise wirklich grauenhaft, also wirklich grauenhaft, speziell Tim im Kongo. Also Kongo ja belgische Kolonie, Hergé, der Maler von Tim und Struppi, war ja Belgier, deswegen natürlich diese Verbindung, ne? Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie da alle nicht weißen Menschen dargestellt werden. Das ist wirklich.
Ja, na klar. Also wie gesagt, clever und smart, da sieht man es. Ich mochte auch immer gerne Spirou und Fantasio. Da
Ja.
gibt es eine Folge, die heißt Ein Dorf sieht schwarz. Also auch da gibt es teilweise so Dinge, wo man sagen muss, okay, es ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Also was heißt nicht mehr ganz zeitgemäß? Es geht halt eigentlich gar nicht.
Ja.
Ja, und da können wir eigentlich ganz kurz eine Brücke schlagen zur letzten Folge und zur Diskussion, die wir am Ende hatten. Ich habe die Folge nochmal gehört und habe mir meine Meinung gebildet. Ich denke sehr wohl, dass Musiker eine Verantwortung tragen. Nicht für die Taten ihrer Hörer, aber für die Inhalte, die sie produzieren. Das denke ich sehr
aber
wohl.
Wo ziehst du die Linie?
Das war der Punkt, den du auch beim letzten Mal gebracht hast, und der ist richtig. Darauf habe ich auch keine Antwort.
Also was mal
de facto
was,
nicht. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn du weißt, du inspirierst und motivierst Millionen von Leute, die dir zuhören, dann trägst du eine verdammte Verantwortung. Egal, ob es deine Texte sind, ob es dein Benehmen ist oder was auch immer. Du stehst einfach derartig in der Öffentlichkeit, dass du aufpassen musst, was du machst. Und dann ist, finde ich, so diese Trennlinie zwischen Kunst und irgendwie, keine Ahnung, düstere Welt, die man kreiert, und soziale Verpflichtung, Verantwortung sozusagen, schwierig zu greifen, aber nichtsdestotrotz existiert sie irgendwie. Und ich denke schon durchaus, dass man sich dem Ganzen nicht entziehen kann.
Ich sehe, wo du hin willst, und ich kann den Punkt nachvollziehen, aber dann frage ich mich, wo macht man den Punkt? Betrifft das dann nur Musiker? Betrifft das auch Schriftsteller? Betrifft das auch Filmschaffende? Betrifft das auch Spieleprogrammierer?
Alles,
betrifft
ja.
Betrifft das alle? Und dann ja. Frage ich mich, beraubt man da nicht unter Umständen, wenn man jetzt sagt, wir zensieren solche Dinge oder wir machen die Leute mitverantwortlich, dann
das würde ich auch, das habe ich beides dann, nicht gesagt. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es zensiert werden soll und auch nicht, dass man sie verantwortlich machen soll, ganz im Gegenteil, für die Taten ihrer Zuhörer. Ich möchte nur sagen, dass sie eine Verantwortung tragen. Und jeder, der im Rampenlicht steht und eine gewisse Reichweite und Zuhörerschaft oder Fangemeinde oder was auch immer hat, der sollte sich dessen bewusst sein. Und deswegen finde ich gerade, um es mal vielleicht nicht so ganz extrem auszudrücken, finde ich das gerade stark, wenn man solche Bilder sieht von einem Zlatan Ibrahimovic oder sowas, der irgendwie so einen kleinen Einlaufjungen seine Jacke gibt oder keine Ahnung, da gibt es ja immer so solche Videos, wo ich mir denke, oder Ronaldo wird von so einem kleinen Jungs, der irgendwie als Blitzer hier aufs Feld rennt, irgendwie fotografiert und der macht ein Foto mit denen und so, weißt du. Es gibt einfach so Gesten der Menschlichkeit, die im Prinzip ganz wichtig sind und die irgendwie auch darlegen und begreiflich machen, dass man halt mit dieser Verantwortung auch ganz vernünftig umgehen sollte.
Total. Ja, ich habe jetzt noch gelesen, Rodri, Fußballer, spielt bei Manchester City, verdient irgendwie 650.000 Pfund im Monat oder so, oder also 850.000 Pfund spendet.
Also so knapp über unseren Gehalt.
Ja, knapp über den Podcaster-Gehalt. Spendet aber 400.000 jeden Monat an die Obdachlosenhilfe in Manchester. So. Ich meine, jetzt kann man halt sagen, okay, der hat immer noch 400.000 oder 500.000, aber der spendet einfach mal sein halbes scheiß Gehalt. So, wenn, da soll sich mal manch einer mal ein Beispiel dran nehmen. Ne? Wie gesagt, wir...
So, weil er erkannt hat, dass er diese Verantwortung trägt. Weißt
ja, wir hatten diese Diskussion, Wahnsinn. Wir hatten diese Diskussion, die können wir, wie gesagt, im Laufe von Stockbrot gerne mal ausweiten, was so die Verantwortung, die soziale Verantwortung von Politik auch angeht, ne? Wo jetzt die Diäten auch wieder gestiegen sind, wo hingegen Reallöhne in Deutschland seit 30 Jahren fast schon stillstehen, ne? Für den normalen Arbeitnehmer. Da ist mit von sozialer Verantwortung relativ wenig zu merken. Aber darüber können wir hoffentlich im Laufe der frühen Stockbrotfolge mit einem super interessanten Gast sprechen, den ich heute angeschrieben habe. Ich hoffe, dass diese Dame uns zusagt. Aber egal, ich will jetzt nicht zu weit in die Zukunft schweifen.
Ich hoffe es auch, aber wir sollten auch ohne diesen Besuch, auf den ich mich sehr freuen würde, ohne zu wissen, wer das ist, trotzdem unsere erste Stockbrot-Folge aufnehmen.
Du, ich bin zu allen Schandtaten bereit in den nächsten Tagen.
Sehr gut.
So, ja, dann sind wir für heute am Ende. Wie gesagt, Leute, ballert gerne in die Kommentare, was ihr zum Fall denkt. Ballert gerne auch in die Kommentare, was ihr ja zu diesem Diskussionsansatz denkt. Sind Künstler verantwortlich für die Taten ihrer Anhänger oder wie soll man das handhaben? Dann könnt
ihr. Ja, nein.
Ich weiß, dass du so nicht wolltest, aber.
Nee, das ist auch nicht mein Punkt gewesen. Mein Punkt war, sie tragen Künstler eine Verantwortung.
Klar tragen sie die. Aber ich appelliere immer an die Entscheidungsfähigkeit des Menschen, und jedem Menschen muss halt klar sein, so, auch wenn du Games zockst, wo du irgendwie Leute wegschießt, dir muss halt klar sein, dass das ein Spiel ist und dass die Realität anders ist, und das ist.
Ist auch so, aber wenn du weißt, dass du möglicherweise Leute hast, die dich hören oder die deine Spiele spielen, die dort, die nicht bewusst damit umgehen können, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du überlegen, wie du mit dieser Verantwortung umgehst.
Dann muss eher diesen Menschen der Zugang zu solchen Medien genommen werden oder man muss daran arbeiten, dass deren Medienkompetenz gestärkt wird. Aber wie gesagt, ich...
So, keine Ahnung, du gründest eine Stiftung, was auch immer, weißt du? Also...
Naja, wie gesagt, da drehen wir uns im Kreis. Da könnt ihr gerne auch sagen, was ihr davon haltet. Wenn ihr irgendwelche Hörspieltipps habt, ballert das mal rein. Und wie gesagt, die TKKG-Frage, die interessiert mich wirklich. Nerven euch diese Disclaimer? Findet ihr die reichen? Findet ihr, man muss die ganz krassen Sachen wirklich rausstreichen? Und ist euch das auch immer so gegangen als Kind oder als Jugendliche, dass ihr dachtet, wow, das ist teilweise schon krass, wie da gesprochen wird. Also ich habe das immer, ich habe da so ein paar Folgen im Ohr, wo ich wirklich so als Jugendlicher dachte, Alter, das geht gar nicht, was da passiert. keine Ahnung. Naja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir natürlich wieder, Daniel, dass du charmant am Start warst, wie immer, und mit deiner, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, sonnigen Anwesenheit auch mir die Aufnahme wieder erleichtert und verschönert hast.
Tja, liebe Leute, ich möchte ganz kurz mit einem dezenten Hinweis verschwörungstheoretischer Art enden. Wenn ihr den Namen Kim umdreht, kommt da ein Mike bei raus. Also verlassen wir dieses.
Boah, der war so flach, jetzt bin ich raus.
Der war so flach, ja, ich auch, tschö.